Ja, als wir das Thema behandelt haben in der Anbetung, Gott erhört Gebet, da musste ich auch an das spektakuläre Gebet, an unsere Zeit zurückerinnern. Wir haben in dem Willen Vaters gebeten. Wer weiß, was in Johannes 3,17 steht? 3,16 kennt ihr alle, ne? Nicht ganz. Welcher will, dass alle gerettet werden? Der Wille Gottes ist, alle Menschen zu retten. Und wir haben auch vor einigen Jahren für unsere Geschwister gebeten. Und wir durften echt eine Riesenfeier in uns haben, auch mit der Familie, dass sie Gott gefunden haben. Und das ist so krass zu sehen, wie Gott Menschen verändert. Menschenleben vom ständigen Alkoholrausch, Drogenrausch, vom Wochenende zu Wochenende, kaputt in ihrem Leben. Auf einmal kommt Gott in ihr Leben und verändert es komplett. Diese Menschen bekommen eine Liebe ins Herz, das ist unglaublich. Diese Liebe strahlt in ihren Augen heraus. Ja, wir haben heute eine Predigt und da möchte ich euch gerne mitnehmen und da wollte ich ganz praktisch anfangen mit der Krise, in der wir uns heute befinden. Es gibt 4 Kategorien, in denen wir Menschen oft hin und her schwanken oder uns finden, immer wieder torkeln. Ein Teil der Christen denkt, dieses Virus kommt von Gott und sie beten Gott an, Gott, raff doch nicht so viele Menschen dahin. Gott soll nicht so böse sein auf uns Menschen. Aber Moment mal, ist das wirklich Gottes Handschrift in dieser Krise? Ich glaube nämlich nicht. Denn Gott hat alles schon getan, damit wir im Glauben seine Segnungen erfahren. Und das möchte ich auch heute im Buch Hosea klar machen. Gottes Absicht ist niemals, so etwas über die Menschen zu bringen. Ein anderer Teil denkt, das Virus kommt ganz klar, wenn nicht von Gott, von wem kann es kommen? Vom Teufel. Sie bekämpfen den Teufel und glauben, damit irgendwas zu bewirken. Ich muss euch sagen, der Teufel ist schon besiegt. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Wir brauchen ihn nicht mehr zu bekämpfen, denn er hat es schon für uns getan. Ein dritter Teil denkt, das ist alles fake. Alles, was an Maßnahmen reinkommt, reduziert nur mein Leben, es schränkt mich ein, ich reg mich auf über Maßnahmen und in mir kommt ein Unfriede hoch und diesen Unfrieden merken meine Mitmenschen ebenso. Und dann kennen wir noch das Buch der Offenbarung und dieses Buch der Offenbarung zeigt oft auf, was auf die Menschen zukommt und die Menschen bekommen es mit der Angst zu tun. Und Willi hat es am Anfang des Gottesdienstes gesagt, auch wenn die Zeiten schwerer werden, auch wenn der Tag der Erlösung naht, so sollen wir nicht Angst bekommen, wir sollen Freude bekommen. Wir sollen unser Haupt erheben, wir sollen uns freuen auf das, was kommt. Advent ist nur ein klitzekleiner Vorgeschmack auf das, was eigentlich kommt. Selbst Kriege wurden aufgehört, aber wenn Christus kommt, dann ist richtiger Friede auf der ganzen Welt. Und dann gibt es noch einen klitzekleinen Teil auf dieser Welt an Christen, an Menschen, die einfach die Liebe Gottes genießen. Drumherum kann Chaos entstehen, können Menschen sich gegenseitig verärgern, aufhetzen, aber diese Menschen halten fest an der Liebe Gottes und sie bekommen nie genug davon. Und ich glaube, diese 4 Situationen beschreiben oft unser Gefühlschaos in dieser Krise. Wir schwanken oft von einem zum anderen. Wir müssen uns immer ganz klar entscheiden, in welche Kategorie gehe ich. Gehe ich in die Kategorie, wo ich innerlich unruhig werde, wo ich mich aufrege über viele Dinge oder ich einfach in der Gegenwart Gottes ruhe und ihn das Ganze übergebe. Du überlegst vielleicht, hat Gott das zugelassen? Aber Gott hat es nicht zugelassen. Kann es sein, dass Gott Leid, Tod und Seuchen zulässt, er dafür sogar verantwortlich ist? Nein, niemals. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott, der uns versorgen möchte. Und er ist nicht dafür verantwortlich. Ich will nicht anhand meiner Überzeugung heute euch weismachen, dass es nicht Gottes Handschrift ist. Ich möchte euch anhand der Bibel bezeugen, dass all das Böse und Schlechte, was Menschen erleben in ihrem Leben, nie Gottes Handschrift dahinter steht. Es ist immer die Folge der Sünde. Ja, was für ein gewaltiges Buch hat der Hauskreis uns auch da vorgestellt. Ein Buch, in dem viele Szenen stattgefunden haben. Ein Buch, in der Gott seine Verliebte verlor. Gott verlor seine Verliebte. Wir lesen in diesem Buch, wie er immer um sie rang, wie er sie geworben hat, zurückgewinnen möchte. Gott liebte sie, weil er sie geschaffen hatte. Gott liebte sie, weil er ein Vater für sie sein wollte. Gott liebte, weil er für sie ein Hirte sein wollte. Er wollte für sie da sein. Er wollte das Beste für das Volk. Doch was haben sie erlebt? Gefangenschaft, Riesenchaos und dann ein Gericht. Und das alles waren Folgen der Sünde. Alles begann durch eine Rede zu Hosea vom Herrn. In Hosea 1, 2 lesen wir das. Als der Herr zu Hosea zu reden begann, da sprach der Herr zu ihm: Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Kurz zu Hosea. Hosea war ein Prophet, der unbedingt Gott dienen wollte, der sein Herz Gott gegeben hat. Dem war es wichtig, was denkt Gott über mich? Was ist sein Wille für mein Leben von ihm? Diese Entscheidung des Hoseas brachte ihn aus menschlicher Sicht in Schwierigkeiten. Aus menschlicher Sicht war es total verrückt. Warum bekommt ein Gott, ein Hosea, der sich ausstreckt nach Gottes Willen, der fragt Gott, was hast du zu sagen, so eine von Gott rüber? Eigentlich müsste er, weil er nach dem Willen Gottes fragt, beschenkt werden. Vielleicht mit einer treuen Frau, mit ordentlichen Kindern, mit Kindern, die vorbildhaft leben. Vielleicht gesegnet im Finanziellen, einfach in seinem ganzen Leben. Aber Gott schreibt diese Geschichte total anders. Das Leben des Hoseas wurde aus den menschlichen Augen total vermurkst, hat Miriam auch in dem Video gesagt. Als wir mit dem Hauskreis dieses Buch angefangen haben, haben wir gemerkt, Segen ist oft eine andere Definition, als wir glauben. Das Leben des Hoseas war aus den menschlichen Augen erstmal versaut. Gott sagte ihm: Heirate eine Hure. Hä? Gott begann zu Hosea zu reden und sagte ihm: Heirate eine Hure. Also wir kennen ja dieses Thema, ne? Die Stimme des Teufels zu hören oder die Stimme des Herrn. Ja, fangen Sie jetzt an zu unterscheiden. War das jetzt die Stimme des Herrn oder war es die Stimme des Teufels? Gott hörte nicht auf, indem er ihm diesen Auftrag gegeben hatte. Er ging weiter. Er bekam einen Sohn namens Jesreel. In Hosea 1, 3 bis 4 lesen wir einmal die Tat, dass Hosea es wirklich getan hat und was Gott ihm weitergegeben hat. Und er ging hin, nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Der Herr aber sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jesreel, denn in kurzem werde ich das in Jesreel vergossene Blut am Haus Jehus rächen und dem Königtum des Haus Israel ein Ende machen. Gott kündigt Gericht an. Er muss sein Volk für eine gewisse Zeit verwerfen, denn sie brachen das Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diese Israeliten haben jede Menge Gebote bekommen. Wir kennen die 10 Gebote. Müssen wir sie einhalten? Ist es wichtig? Frage an euch. Die 10 Gebote, müssen wir sie einhalten? Nehmt diese Frage mit nach Hause, weil ich möchte hier niemanden bloßstellen. Die Frage ist, wenn wir sagen, ja, wir müssen sie einhalten, Frage, kennst du wirklich diese 10 Gebote? Weil wenn ich diese Gebote einhalten will und möchte, dann muss ich sie kennen. Und genau das ist das, was Gott hier sagt. Mir reicht es nicht aus, dass ihr mich kennt, dass ihr wisst, dass es einen Gott gibt. Ich möchte, dass ihr mich erkennt. Gott hat uns ein Gebot gegeben. Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben. Und wenn wir das tun, lernen wir, was er für unser Leben möchte. Und wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, dann ist alles inbegriffen. Da kommt es nicht mehr darauf an, ob ich die 10 Gebote kenne. Ich kenne Gottes Herz immer besser, weil ich mich danach ausstrecke. Gott schloss einen Bund mit dem Volk Israel am Berg Sinai. Er gab ihnen die Gesetze mit, die Gebote mit, und er wollte nur eins: liebt mich und dient nur mir. Aber dieses Volk wollte Gott erstmals dienen. Im Nachhinein stellen wir immer wieder fest, sie rannten weg, sie liefen weg, streckten sich nach anderen Göttern aus. Und jetzt schreibt Gott ein Bild mit Hosea und mit Gomer, mit ihrer Ehe, mit der ganzen Familie, sodass dieses Volk zu dieser damaligen Zeit, 700 vor Christus, das lesen kann. So wie Gomer hurerisch gegenüber Hosea lebte, so lebt ihr gegenüber mir. Das wollte Gott dem Volk vermitteln. So wie Gomer und Hosea lebten, so wie Gomer dem Hosea untreu war, so seid ihr mir untreu gegenüber. Und dieses Kind, was ich den beiden jetzt geschenkt habe, soll euch daran erinnern, dass ich Gericht üben werde. Damit nicht genug bekam Hosea das zweite Kind, das zweite Mädchen mit dem Namen Lo-Ruhama. Dieses Kind musste den Namen tragen, kein Erbarmen. Das erste Kind trug den Namen Gericht, das zweite kein Erbarmen. In Vers 6, immer noch Hosea 1, Vers 6. Und als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm: Nenne sie Lo-Ruhama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihnen vergeben würde. Ein gnädiger Gott zeigt durch das zweite Kind: mein Erbarmen ist zu Ende. Mein Erbarmen ist zu Ende. Meine Nase ist voll von euch. Ich muss euch vertilgen. Er hat das Volk für eine Zeit lang aufgegeben. Er konnte ihr geteiltes Herz nicht mehr ertragen. In Vers 8 lesen wir einen Hinweis: Als sie nun Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Ein ganz interessanter Vers für Teenager, die sich über den Aufbau des Menschen interessieren. Hier ist ein kleiner Hinweis, dass wenn Mütter stillen, sie oft den Schutz mit sich tragen, nicht erneut schwanger zu werden. Denn es heißt, als sie aufhörte zu stillen, wurde sie schwanger mit dem dritten Kind. Keine Gewährleistung. Als sie aber damit aufhörte zu stillen, wurde sie zum dritten Mal schwanger und bekam den Namen, den Sohn Lo-Ami. In Vers 9 lesen wir, da sprach er, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht der eure. Warum kommt Gott zu diesem Entschluss? Warum sagt er, ihr seid nicht mehr mein Volk? Kapitel 13 beschreibt es ganz gut, weshalb dieses Volk dem Gericht geweiht ist. Weshalb dieses Volk kein Erbarmen mehr von Gott erhält und findet. Weshalb dieses Volk nicht mehr sein Volk ist, obwohl er es geschaffen hat. Obwohl er es immer wieder ihm nachgegangen ist, obwohl er es liebte, sagt er, ihr seid nicht mehr mein Volk. Lo-Ami. Kapitel 13 fängt an, wenn Ephraim redet, herrscht Schrecken. Groß stand er da in Israel, als er sich aber mit dem Baal versündigte, da starb er. Das Volk Israel, wenn sie Kriege geführt haben, hatten alle Länder um ihnen herum Angst. Denn sie wussten, sie sind nicht unbedingt in einer Überzahl, sie sind nicht unbedingt militärisch gut ausgerichtet, aber sie hatten eine Gottheit, sie hieß der lebendige hebräische Gott. Er ist mit ihnen und wenn er mit ihnen war, hat jede Nation gegen sie verloren. Vers 2 weiter, und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bildnisse aus ihrem Silber, Götzenbilder nach ihren Erfindungen, allesamt ein Machwerk von Künstlern. Von ihnen sagen sie, die Menschen, die opfern, sollen die Kälber küssen. Darum werden sie sein wie eine Morgenwolke und wie der Tau, der früh vergeht, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird und wie der Rauch aus dem Kamin. Ich aber bin der Herr, dein Gott. Vom Land Ägypten her und außer mir kennst du keinen Gott und es gibt keinen Retter als mich allein. Gott erinnert sie hier nochmal. Ich war es derjenige, der euch aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Ich war derjenige, der euch in der kahlen Wüste herausgeführt hat. Ich war es derjenige, der euch in der kahlen Wüste versorgt hat. Wir haben mal das Experiment gemacht im Hauskreis, dass wir uns überlegt haben, diese Millionen an Menschen, sie brauchten Wasser und Nahrung. Und wir haben mal ungefähr ausgerechnet, wie viele LKWs von diesen Millionen an Liter Wasser hätte in die Wüste bringen müssen, damit das Volk nicht verdurstet. Wie viele Millionen Kilogramm Nahrung es hätte in die Wüste bringen müssen, um das Volk satt zu bekommen. Es wäre eine, ich glaube, die größte Spedition der Welt gewesen, um dieses Volk zu versorgen. Und hier erinnerte sie, ich war es, der euch dort versorgt hatte. Ich habe mich im Vers 5 deiner angenommen im dürren Land. Und Vers 6 kommt jetzt das, was er ihnen vorwirft. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, erhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Nochmal zurück zu dieser Geschichte. Stellt euch mal vor, heute wäre das, glaube ich, ein Skandal. Wenn wir jetzt sagen, der Pastor heiratet eine Hure. Oder der Diakon heiratet eine Hure. Ich glaube, dass diese Überschrift es sogar in die Zeitung geschafft hätte. Aber genau das hat Hosea erlebt. Ein Prophet soll eine Hure heiraten? Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Muss nicht ein Gemeindeältester irgendwo gewisse Kriterien erfüllen, wie seine Frau, wie seine Familie auszusehen hat? Muss ein Diakon nicht irgendwelche gewisse Kriterien erfüllen, damit wir nicht zum Gespött werden? Und ich glaube, genauso wie auch heute die Menschen sich den Mund zerreißen würden, ha, guck mir, der Pastor, der heiratet eine Hure. Genau das war es damals. Hosea war bei den Leuten ein Prophet. Hat er eine rote, rosa Brille auf? Sieht er nicht, dass diese Frau anderen Männern nachläuft? Aber Hosea hielt fest an den Worten des Herrn. Als der Herr zu Hosea zu reden begann, und Hosea wusste genau, auch in der Zeit, wo Leute ihn verlacht haben, auch in der Zeit, wo es scheinbar nichts gebracht hatte, die Botschaft, die Hosea als Prophet weitergeben musste, er hat festgehalten an dem Auftrag Gottes, seinem Volk das zu zeigen, mit seinem Leben. Vielleicht haben die Leute gedacht, was will der uns sagen? Was will der uns auf unsere Fehler hinweisen? Er hat doch genauso Baustellen zu Hause. Hätte er sich doch mal lieber um seine Baustelle zu Hause gekümmert? Hätte er sich doch mal besser um seine Frau gekümmert? Um seine Kinder? Erstmal Ordnung zu Hause schaffen und dann als Prophet durch die Welt zu gehen und zu zeigen, was wir alles falsch machen. Die Priester schauten auch auf ihn herab, denn sie waren definitiv besser da. Sie standen besser da. Sie sagten zu ihm, du hast keine Gunst vom Herrn bekommen. Siehe, du hast ein hurerisches Weib. Dir geht es finanziell, geht es dir nicht so gut wie uns. Du bist nur ein erbärmlicher Handwerker. Einer, der versucht, auf dem Markt irgendwelche Tonkrüge zu verkaufen. Du hast 3 Kinder bekommen mit den Namen Jezreel, Lo-Ruhama und Lo-Ami. Nicht unbedingt schöne Namen. Wobei das dritte noch vielleicht nicht aus deiner Ehe stammt. Das, was du zu sagen hast, das will eh keiner hören. Merkst du das nicht? Du sagst, wir werden bestraft für unser Verhalten. Wir werden bestraft, weil wir Gott nicht suchen. Guck dich doch mal an. Guck doch dein Leben an. Ich glaube, Gott bestraft dich gerade. Stell dir vor, du musst deine Kinder damit rufen. Jezreel heißt Gericht. Gericht, komm mal her. Kein Erbarmen. Räum mal bitte den Tisch ab. Nicht mein Kind. Ach, das Auto ist noch dreckig. Geh mal bitte oben das Auto waschen. Wir als Eltern versuchen, unseren Kindern Namen mitzugeben, die sie segnen, die sie ermutigen. Aber Hosea wusste genau, dass es hier nicht um seine Familie ging. Hosea wusste genau, dass dieser Auftrag Gottes viel größere Folgen haben sollte. Das ganze Volk Israel hatte sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt, abgewendet von ihm. Und trotzdem hat er es so geliebt. Und trotzdem wollte er mit ihnen in einer Beziehung leben. Und trotzdem hat er in diesem Buch prophezeit, dass einer kommen wird und für sie sterben wird. Warum erzähle ich euch heute diese Geschichte? Ich glaube, Hosea war ein Bild für Christus. Hosea musste seine Frau loskaufen auf dem Markt, nachdem sie rumgehurt hatte, Schulden aufgebrummt hatte, sie wurde zur Versteigerung auf dem Markt angeboten. Dieser Hosea, der allen Grund dazu hätte, verletzt zu sein von seiner Frau, geht her und zahlt einen Preis weitaus höher, als manch einer dafür geboten hat. Die Gerichtsnamen Jezreel, Lo-Ruhama, Lo-Ami wurden zu wunderbaren Namen umgewandelt. Und genau das ist das, was unseren Gott auszeichnet. Nicht nur Hosea hat einen hohen Preis für Gomer bezahlt, sondern das war wiederum ein Sinnbild was für ein Preis hat Jesus für mich und für dich bezahlt? Er sagte, statt Jezreel, ein Gerichtsort, wird zu einem Heilsort. Statt Loruhama, die kein Erbarmen erfährt, soll Erbarmen finden. Statt Loami, nicht mein Volk, wird es heißen, Kinder des lebendigen Gottes. Und genau das ist das. Unser Leben ist verkorkst. Unser Leben ist versaut, aber nicht, weil Gott es so getan hat, sondern dass es Folgen der Sünde waren. Und eigentlich hätten wir Gericht erleben müssen. Eigentlich hätten wir mit unserer Schuld ins Gericht gehen müssen. Eigentlich hätten wir kein Erbarmen bekommen müssen. Aber er sagt, ich habe das Gericht auf mich genommen. Ich breite für jeden Erbarmen aus. Und jeder, der sich zu mir bekennt, wird heißen, du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Was hat diese Geschichte mit Advent zu tun? Ich glaube, dass im Advent viele Menschen warten. Aber auf was warten sie eigentlich? Wirklich auf Weihnachten oder auf Jesu Wiederkunft? In der Pandemie gibt es oft zwei Menschen, die aufeinander prasseln. Zwei gegensätzliche Meinungen, und diese zwei bekämpfen sich dann in diesen Meinungen und versuchen zu überzeugen den anderen, das ist doch alles Quatsch. Du brauchst da nicht dran zu glauben. Der andere sagt, doch, hast du nicht gehört, die Zahlen sind wieder gestiegen. Und so versuchen wir, den anderen zu überzeugen und auf unsere Seite zu ziehen. Doch Gott braucht nicht Menschen, die in dieser Welt herumgehen und Menschen davon überzeugen, dass er wirklich gestorben ist. Wenn ich zurückblicke auf Hoseas Geschichte, glaube ich, dass der Hosea als Prophet ein schlechter Überzeuger war. Aber was er war ein Zeuge. Das, was er erlebt hat mit Gott, das, was Gott ihm mitgegeben hat, hat er festgehalten. Er ging als Zeuge, er lebte als Zeuge für Gott. Das Interessante ist, dass Gott auch dich und mich heute gebrauchen möchte. Gott möchte uns gebrauchen in seinem Werk. Und mir sind auch die ganzen Dinge aufgefallen oder die Menschen, die sich zum Teil geweigert hatten, nicht die beste Voraussetzungen hatten, um die Botschaft Gottes weiterzugeben. Aber sie taten es. Ich musste an Mose denken. Mose war am Stottern. Gott sagte zu Mose, führe mein Volk heraus. Gott, du weißt doch, ich kann nicht reden. Ich bin auf die Zunge gefallen. Und genauso gibt es Leute, die heute auch sagen, ich kann nicht reden. Nein. Aber Gott sagte, du musst gehen. Du bist derjenige, der mein Volk herausführen soll. Gott gab ihn Aaron zur Seite und Gott tat durch Mose wunderbare Dinge. David hatte Ehebruch begangen. Allen Grund, das Handtuch zu werfen, abzusetzen, kein König mehr zu sein. Aber Gott benannte ihn im Nachhinein ein Mann nach dem Herzen Gottes. Simson war ein Frauenheld. Noah war eventuell ein Trinker. Petrus war ein Verräter. Paulus hat die Christen verfolgt. Josef war arrogant. Jakob war ein Lügner. Eva hatte eine Schwäche für Äpfel gehabt. Gideon war ein Schisser. Abraham war alt. Rahab war eine Prostituierte. Doch es war nicht zu spät für sie. Sie glaubte, als die Israeliten an die Stadt herankamen. Sie glaubten auf einmal nicht mehr an die von Menschen gemachte Kreaturen aus Silber, aus Gold. Sie hat auf einmal erkannt, der hebräische Gott, der mit den Israeliten mit war, ist weitaus größer, hat eine weitaus größere Macht als unsere kleinen Figuren. Sie hatte den Mumm, in dieser Situation ihr Vertrauen auf Gott zu setzen. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine mörderische Ehe. Elia war suizidgefährdet. Jesaja predigte nackt. Jona rannte von Gott davon. Naomi war Witwe. Hiob ging pleite. Petrus verleugnete Christus. Und doch hat er ihn zum Eckstein gemacht. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Wow, was für ein Vorbild, wie wichtig ihnen das Gebet wohl gewesen war. Martha machte sich über alles Sorgen. Maria Magdalena hatte 7 Dämonen. Die Samariterin war mehrfach geschieden. Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Und Lazarus war tot. Und ich glaube, dass wir eine Person und eine Kategorie gefunden haben, die genau auf mich zutrifft. Gott gibt uns einen Auftrag, ganz klar. Doch wir glauben, mit unseren menschlichen Fähigkeiten können wir das nicht bewältigen. Wir minimieren Gott damit. Gott hat seinen Plan und er möchte dich mit hineinnehmen. Das ganze Volk Israel hatte sich abgewendet von Gott und trotzdem liebte er es so. Die ganze Welt hat sich scheinbar gegen Gott und seine Maßstäbe gewendet. Sie kümmern sich nicht mehr darum, was ist in den Augen des Herrn richtig und wichtig. Und dennoch muss ich und du wissen, Gott liebt sie. Gott möchte, dass sie gerettet werden. Gott möchte, dass sie diese Botschaft erhalten. Gott möchte auch mit diesen Menschen eine Beziehung haben. Und trotzdem hat er damals seinen Sohn sterben lassen für die Israeliten. Und er ist genauso gestorben für jeden Sünder, der schon gelebt hat, der gerade lebt und noch leben wird. Es geht nicht darum, dass du jetzt identifizieren konntest, was du für ein Versager bist oder welche Art von Versager du bist, sondern dass du von ihm unendlich geliebt wirst. Dass du erkennst, dass er dich segnen möchte. Er wollte das Volk Israel so sehr segnen. Er wollte für das Volk da sein. Er wollte es versorgen. Er wollte ihr Hirte sein. Er wollte, dass sie ihn erkennen und nicht nur kennen. Und genau das wünscht er sich heute. Aber die Sünde stand im Weg damals. Die Israeliten haben sich für den Götzendienst entschieden. Sie haben sich für etwas entschieden, was in Gottes Augen ein Greuel war. Und Gott konnte sie nicht segnen. Gott musste sie für eine Zeit verwerfen. Gott musste Gericht üben gegen sein Volk, was er so unendlich liebte. Welche Ausrede haben wir persönlich schon mal benutzt, um Gottes Auftrag abzulehnen? Ah, Gott, ich kann das nicht. Ich bin so schwach. Du weißt. Aber Gott sagt, in dem Schwachen bin ich stark. In den Schwachen bin ich mächtig. Wir müssen uns keine Gedanken machen, was wir zu reden haben. Wenn wir voll von seiner Liebe sind, voll mit seinem Wort, wird er uns die Dinge geben, was wir zu reden haben. Denk dran, wenn du dich dazu entscheiden solltest, Gottes Auftrag fortzuführen, in Gottes Auftrag hineinzugehen, kann er dein Leben total vermurksen. Er kann dein Leben total versauen, weil wenn du eine bestimmte Vorstellung in deinem Kopf hast, so muss Leben aussehen, so muss Segen aussehen, kannst du auf einmal in eine Schieflage geraten. Denn er hat seinen Plan im Visier. So wie Christus gelebt hat, er hatte nur die eine Absicht, den Willen des Vaters zu tun. Nichts und niemand konnte ihn in seinem Plan abändern. Nichts und niemand konnte ihn überreden, irgendwas anderes zu tun. Deswegen möchte ich uns Mut machen, sich dafür zu entscheiden, Gottes Plan weiterzubringen, Gottes Botschaft weiter in die Welt zu geben. So wie Strava uns auch aufgefordert hat, wenn jemand in Not ist, so hilft ihn vielleicht finanziell aus. Aber vergesst nicht, das Wichtigste ihnen mitzugeben, wofür es sich zu leben lohnt. Gott liebt jeden Menschen. Und er möchte nicht, dass Deutschland als christliches Land kennt, dass es einen Gott gibt. Ja, sie kennen sogar den Namen Jesus Christus. Er möchte, dass sie ihn erkennen. Dass dieser Gott und dieser Mensch, der hier unten lebt, eine Verbindung mit ihm eingibt, eine Beziehung mit ihm lebt, ihn erkennt, was gut für das Leben des Menschen ist. Da wünsche ich uns allen Gottes Segen im Nachdenken, in der Tat, das Ganze umzusetzen. Und möge diese Geschichte aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament uns Mut machen. Gott läuft nichts aus dem Ruder. Gott schreibt seine Geschichte auch mit dir. Die Frage ist, willst du oder lässt du dich gebrauchen von ihm? Amen. Lass uns aufstehen und für die Dinge beten, für die wir vorher aufgereiht haben. Amen.